Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Wir haben sie, die ersten drei Punkte bei der Fußball-Europameisterschaft 2020. Herzlich willkommen bei unserer Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kuriers. Unsere Gäste heute, Nationalteamspieler Toni Pfeffer und Profilerin Patricia Spaniek. Und unser Experte Muhammed Akgündüz ist natürlich auch wieder mit dabei und wir werden gleich über das gestrige Spiel sprechen. Herzlich willkommen auch an alle, die wir im Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Wir sind bei einem Stammtisch, da darf man Essen trinken. Seid ihr gut versorgt? Braucht ihr noch irgendwas?
Alles okay, danke schön.
Passt alles wunderbar. In Bukarest gab es gestern gute Stimmung, sogar schon vor dem Spiel bei den Fans. Es gab viel Freude, dass man ins Stadion darf, aber auch viel Freude, dass man wieder in die Gastgärten gehen kann. Ja, gestern Österreich-Nordmazedonien, das erste Spiel der Gruppe C. Wo habt ihr die Daumen gedrückt?
Zu Hause.
Zu Hause.
Auch.
Im Flugzeug.
Im Flugzeug, mitbekommen, wie alle auf ihren Handys starren und hoffentlich gejubelt haben. Die erste Überraschung bei der Aufstellung, David Alaba doch in der Verteidigung. Kein Julian Baumgartlinger, kein Marco Arnautovic. Hat er das Fitnessgründe? Was gibt's über Alaba zu sagen?
Ja, nicht nur über Alaba, sondern es war eine überraschende und unerwartete Grundordnung. Doch wenn man genauer hinschaut, sind die Spieler aber genau mit diesen Rollen betraut gewesen, die sie auch bei ihren Clubs bekleiden. Also so gesehen war es doch keine Überraschung. Auch ein Alaba, der ja jetzt im letzten Jahr auf dieser Position auf Weltklasseniveau bei Bayern gespielt hat, hat diese Rolle hervorragend interpretiert und war sicher einer der Garanten für den Sieg.
Toni, Franco Foda, ein alter Fuchs.
Gestern hat er sich wirklich was einfallen lassen. Für mich ein Lumpenzug, weil ich meine, dass er, glaube ich, ein paar schlaflose Nächte gehabt hat, dass ihm das eingefallen ist. Weil diese Position von Alaba war ihm auf den Leib geschneidert. Und man hat sich natürlich auch abgewechselt, was die Offensive anbelangt. Grundsätzlich war einmal wichtig, dass er mal die Defensive stabilisiert. Das hat er gemacht. Und mit seinem Stangelpass, Weltklasse-Stangelpass, möchte ich mal sagen, von der Seite, hat er dann natürlich auch noch Österreich auf die Siegestraße gebracht. Also Hut ab vor dieser Leistung. Ich bin auch ein Kritiker. Ich meine auch, dass Alaba ein Verteidiger ist, nicht unbedingt ein Mittelfeldspieler. Und daher hat diese Position unbedingt genau gepasst auf ihn.
Aber ich glaube, Real Madrid, das hat er sich jetzt so ausgedealt, dass er da eher dann im Mittelfeld spielen kann. Was glaubt ihr? War das einer der Gründe für den Wechsel?
Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Real...
Dass die eine oder andere Million...
Ja, aber dass Real einen Innenverteidiger Alaba geholt hat. Und weil sie dort auch Bedarf haben, weil sie einen Ramos haben, der schon langsam doch ins Pensionsalter rückt. Und da brauchen sie einen jüngeren Spieler, der diese Position auch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen kann. Und das ist Alaba.
Reden wir kurz über den Gegner, die Nordmazedonier. Du hast gestern gesagt, das wird ein Gegner, den werden wir schlagen. Du hast doch recht behalten. Es war eine Premiere, dass die dabei waren. Und da hat man gemerkt am Anfang, die waren richtig euphorisch. Also die haben sich über die Nations League gerade nochmal so qualifiziert. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, dass sie dabei sind. Patrizia, du kennst dich damit aus. So, was braucht man denn, um in so ein Spiel zu gehen? Euphorie, Adrenalin?
Ja, du sagst es schon richtig, es ist nicht entscheidend das Hormon, sondern wie du zum Hormon kommst. Und wie du zum Hormon kommst, hat auch mit deiner inneren Haltung und Einstellung zu tun. Also wenn ich Menschen gehen sehe, dann weiß ich, ob es Erfolgsmenschen sind. Denn das, was ein Mensch innerlich fühlt, das trägt er über den Körper auch nach außen. Ja, also du siehst die Einstellung und die Haltung eines Menschen an der Art und Weise, wie er sich bewegt. Und wenn ich jetzt auf so ein Fußballspiel hinschaue und sehe, wie die Menschen hereinkommen und sehe die Spieler, dann kann ich dir sagen, bei welchen welchen Spieler die Einstellung, also die Attitudes passen und bei wem sie halt noch nicht so auf das Spiel gepeilt sind. Und darum geht es letztendlich auch in meinem Job, das Verhalten von Menschen zu ermitteln, also zu analysieren, eine Prognose zu erstellen und wenn der Spieler die Einstellung nicht hat, ihn dorthin zu bringen, dass er auf diese Einstellung zurückgreifen kann, damit er dann siegessicher auch hineingehen kann.
Wir brauchen die Patrizia auch im österreichischen Nationalteam, oder?
Da muss ich noch was sagen dazu. Ja. Entschuldigung. Für mich ist ein Indiz, wie einer drauf ist, wie er die Hymne singt.
Ja,
das gehört natürlich auch dazu. Das hat man gestern sowas von genau gesehen. Durch die Bank waren diese Spieler, die haben eine richtige Freude gekommen.
Ja, stimmt. Habe ich das Nordmazedonien ist ja auch aufgefallen, oder? Die waren so, und Gott sei Dank hat es nicht geklappt bei denen mit der Euphorie und sie haben das nicht durchgehalten und haben noch, wir werden noch viel darüber sprechen. Aber nach 334 torlosen Minuten hat uns endlich Stefan Leiner erlöst. Ein wunderschöner Treffer nach Vorlage von Marcel Sabitzer, oder?
Ja, also man hatte schon im Spiel, vor allem in erster Halbzeit gesehen, was der Plan von Franco Foda war. Er wollte genau über diese Seite, über diese Räume, den Ball hinter die Kette des Gegners bringen, in die gefährlichen Räume, in den Strafraum bringen. Und erste Halbzeit haben wir diese zwei Chancen, die wir uns herausgespielt haben, sind genau auf diese Muster zurückgegangen. Zweimal Sabitzer, einmal ein Diagonalball, einmal eine Flanke und zwei Riesenchancen, wobei wir natürlich nur eines genutzt haben.
Stefan Leiner dann aber im Fliegen,
ein tolles
oder?
Tor, ja. Sehr schönes Tor.
Das war schon ein Risiko natürlich trotzdem, weil zum ersten Mal mit der Dreierkette, aber das sind natürlich alle Spieler, die auch bei den Vereinen diese Kette schon gespielt haben und was absolut auch ein Erfolgsgarant war, waren eben die beiden hochstehenden Außenverteidiger mit Ulmer und mit Leiner, hat man den Gegner dann sozusagen über die Seite bespielt.
Wir haben nämlich heute einen Stürmer und einen Verteidiger. Das ist perfekt. 28. Minute, da hat es leider nicht so gut funktioniert, denn das war ein Geschenk an die Nordmazedonier.
Wir haben ja gestern besprochen, dass ja Fußball eine Zufallssportart ist.
Ich habe so an dich gedacht, für diesen Tor, ja.
Genau, und was Zufälle, viele Zufälle hintereinander, der Ball geht bei einem Spieler vorbei, der zweite schießt den dritten an, der Tormann lässt den Ball aus, kommt in einen Zweikampf mit dem gegnerischen Stürmer und dann liegt der Ball vor dem anderen gegnerischen Stürmer und der hat ihn ins leere Tor. Also es war eine Aneinanderreihung von vielen Zufällen und das ist halt leider dann nicht planbar.
Der Nordmazedonier Pandev in seinem 300. Frühling, oder? Spielt er durch?
Ja, unglaublich, dass der überhaupt durchgespielt hat. Also ich habe mir schon gedacht, na Gott, wenn der dann runtergeht, dann wird die Gefährlichkeit der Nordmazedonier auch nachlassen, aber er ist immer ein Unruheherd gewesen und die Österreicher waren gut beraten, diese Kreise eben einzuhängen.
Nach circa einer Stunde gab es den Doppeltausch. Arnautovic und Michael Gregoritsch sind gekommen und sind auch gleich zu einer Chance gekommen und dann hat uns Michael Gregoritsch erlöst. Franco Foda mit dem goldenen Händchen?
Auf jeden Fall. Also beide Spiele, die ja hineingekommen sind, haben wir das Spiel auch geändert, haben unser Spiel im letzten Drittel geändert, wir haben mehr Präsenz gehabt an der letzten Linie im Strafraum, vor allem im Gregoritsch, der mir sehr gut gefallen hat und der hat sich das Tor auch verdient und deswegen kann man hier dem Teamchef auf jeden Fall gratulieren.
Kurz vor Schluss dann das 3:1, Marko Arnautovic, Erlösung auch. Wie wirkt er auf euch? Ist er topfit? Was meint ihr?
Also laut Teamchef ist er topfit.
Ja, laut ihm auch. Er sagt auch, ich bin
überrascht. Laut ihm ist er topfit. Scheinbar nicht, sonst hätte er gespielt.
Richtig.
Obwohl im Interview hat er gesagt, dass er soweit ist, aber dass er ihn halt in dem Spiel noch nicht bringen wollte. Wir haben ja wieder gesehen, wie wichtig er ist. Unabhängig von seinen fußballerischen Qualitäten bringt er eine enorme Präsenz mit am Platz, was der Mannschaft, glaube ich, schon hilft, wenn man weiß, der steht vor einer, der immer anspielbar ist, der sich unter Anführungszeichen nichts gibt mit dem Gegner und deswegen brauchen wir seine Qualität.
Und einer der wenigen, die die 1-1-Situation sucht und aber auch lösen kann. Vielleicht noch ein zweiter Spieler mit dem Christoph Baumgartner, der ähnliche Qualitäten hat, aber dann sind wir schon, was das anbelangt, eigentlich limitiert.
Der erste Sieg bei einer Europameisterschaft war im Kasten. Große Freude und ein großes Kompliment an unsere Gäste gestern. Sowohl Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner als auch Viktor Gernot haben auf ein 3:1 getippt. Also ihr zwei steht jetzt dann ein bisschen unter Druck, weil ihr müsst natürlich dann auf die heutigen Spiele tippen. Alexander Dragovic musste ausgetauscht werden, hat einen riesen Cut unter dem Auge. Wird er wieder spielen können in 4 Tagen, wenn es gegen Holland geht?
Ja, das wird, ja, glaube ich, der Deutsche am besten wissen als Verteidiger.
Die Frage ist, ob Knöchern irgendwas passiert ist, ob vielleicht leichte Gehirnerschütterung oder was auch immer, da muss man natürlich dann schon abwarten. Aber er ist natürlich schon einer, der die Qualität hat, um eben uns zu helfen. Aber natürlich auch sein Backup mit dem Linhardt, haben wir dann schon einen Spieler gehabt, der auch diese Aufgabe auch gelöst
hat. Hat er gut gemacht.
Ja.
Wer hat euch sonst so besonders beeindruckt? Wer hat euch, wo sagt ihr, ist noch Luft nach oben?
Wir haben es eh kurz besprochen, Luft nach oben ist auf jeden Fall an der vordersten Linie. Mhm. Das hat sich ja geändert durch die Positions-, also durch personelle Wechsel.
Ja.
Aber wo wir sehr gut aufgestellt waren, vor allem die Dreierkette hat ihre Aufgaben sehr gut gelöst. Und natürlich die drei im Zentrum mit Sabitzer, Leimer und Schlager, die extrem sehr viel investiert haben ins Spiel. Da ist sicher, das waren gute Positionen. Wie gesagt, Aufholbedarf haben wir sicher an der vordersten Linie. Mhm.
Bist du?
Er ist der Experte und er hat vollkommen recht.
Er hat vollkommen
recht. Es ist so, und ja, gestern hat dann kurz einmal, ist einmal die Torhüter-Diskussion wieder aufgebrandet nach dem Tor, das wir bekommen haben. Aber wenn man genauer hingeschaut hat, dann war da natürlich meiner Meinung nach schon ein Körperkontakt da. Mhm.
Und
da
hätte man. Sonst lasst er ja den Ball nicht aus.
So ist es. Und ich glaube schon, dass da hätte man auch nachschauen können eben vom VAR, um wirklich da genau zu sehen, was da passiert ist. Aber ja, so ein Tor war eigentlich eine Slapstick-Angelegenheit und da hakeln wir einmal
drunter ab. Und solange es so ausgeht, dann
so ist
schwamm drüber, oder?
Genau.
Toni, du hast selbst im Nationalteam gespielt 63 Mal, aber wenn man dich googelt, dann kommen immer 2 Dinge. Zum einen der Rückpass gegen die Tschechien. Das ist wirklich schon lange her. Das war 1990, glaube ich, bei
das
der
war
WM in Italien.
Gleich nach dem Krieg.
Ja, genau, gleich also, in der Steinzeit quasi.
Ja,
und das Zweite, was man immer sofort was aufpoppt bei dir, ist der historische Spruch in der Pause der Niederlage gegen die Spanier. Es ist 0-5 gestanden und er wurde gefragt, was er dazu sagt. Und was sagt er? Na hoch werden wir es nimmer gewinnen.
Und ich habe recht gehabt.
Ja, du hast recht gehabt.
Scheint ein Logiker zu sein.
Scheint so, ja.
Wie haben dich diese 2 Dinge geprägt? Was habe ich mehr geprägt?
Sehr sogar. Also es ist wirklich so, in meiner abgelaufenen Karriere haben mich eben diese 2 Dinge geprägt. Die Erfolge nicht so als die Misserfolge, weil die natürlich, da weißt du dann genau, wer sind deine Freunde und wer nicht mehr oder wer wendet sich von dir ab. Und nach dem sündhaften Rückpass gegen die Tschechen, wo wir dann letztendlich nach Hause gefahren sind, muss man einmal damit fertig werden, dass man eigentlich der Buhmann der Nation ist und dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr bei der Weltmeisterschaft sind.
Ja, aber Freunde wenden sich doch nicht ab wegen
einem Rückpass, oder? Freunde, aber was ist ja ein Freund, nicht? Freunde, wie viele hast du? Die kannst du eigentlich auf eine Hand abzählen und das war halt dann ziemlich tragisch, weil ich natürlich sehr lange gebraucht habe, dass ich mich erfangen habe. Und ständig hat irgendein Reporter gesagt, wenn man einen Pass vielleicht nicht so gelungen hätte, um Gottes Willen, wir haben so eine schlechte Erinnerung an diese Rückpässe her mit dem Aufwand, aber ich bin immer konfrontiert worden damit.
Vielleicht warst du schuld, dass diese Regel dann ja geändert wurde.
Ja, wegen mir haben sie auch die Abseitsregel gemacht, die ist nämlich tatsächlich zum gleichen nachher gekommen. Ja, und ja, das 0-9 ist natürlich, war eine, das hat aber andere Vorzeichen gehabt, weil wir eben im Vorfeld auf Zypern gewonnen haben und die Spanier dort Probleme gehabt haben und Österreich hat gesagt, wir fahren nach Spanien und hauen denen den Hintern dort aus. So. Genauso sind wir gefahren.
Hat man so mittelgut geklappt.
Paritaschel unter den Arm mittlerweile hineinmarschiert dort und dann hat es gescheppert alle 3-4 Minuten.
Also ich war im Stadion.
Super.
Nein, in Valencia?
Ja, 21 Spieler.
Ah, ja.
Auch die haben sich dann abgewendet von uns.
Wir waren gar nicht da.
Also wir sind natürlich auch, kann mich noch genau erinnern, wir sind nach jedem Tor immer kleiner geworden im Stadion, immer klein.
Und die schönste Geschichte ist dabei, das weiß ja eigentlich keiner, der Erich Obermeier.
Die sind hier unter uns.
Der Erich Obermeier ist ja neben dem Herbert Prohaska gesessen. Und der Herbert wollte nach dem 6:0 dem Erich Obermeier irgendwas fragen, was tun wir jetzt? Und der schaut auf die Seite und der Erich Obermeier ist nicht mehr da, der ist in die Kabine gegangen. Er hat genug gesehen und ja, nur 10 Minuten vor Schluss ist das 9:0 gefallen und wir haben wie die Löwen gekämpft, dass wir kein Zehntes bekommen.
Zweistellig
gesagt. Im Endeffekt war am nächsten Tag dann auf großen Zeitung die, wie bei Calimero mit der Eierscherung drauf, aus Österreich, und das war auch ein sehr prägender Moment in meinem Leben.
Deine Karriere ist aber trotzdem großartig. Du bist ein waschechter Niederösterreicher, kommst aus Dürnitz, wer es nicht kennt, das gehört zum Bezirk Lilienfeld, und bist im zarten Alter von 20 Jahren zu Wiener Austria gewechselt. Hast dort eine großartige Karriere abgeliefert als Verteidiger, 396 Spiele, warst Kapitän der Austria, hast 63 Mal im Nationalteam gespielt. Wie war das aber so als 20-Jähriger, wenn man da von Dürnitz in die große Stadt kommt?
Da gibt es auch eine Geschichte. Der Andi Ogris, den ihr alle kennen, und ich bin dort mit dem Auto von meinem Bruder zum ersten Training gefahren, und der war ein Rapid-Fan und hat hinten unter der Nummer "Ich stehe auf Rapid" stehen gehabt. Unwissend packe ich mich dort am WRC-Platz ein, der Herr Ogris kommt, packt sich auch ein, steigt aus dem Auto aus und sagt zu mir: "Gscherder, haben sie dir in die Hitten ballert?" Und ich habe mir gedacht, das ist ein schöner Empfang, steigst gleich wieder ein, fährst heim oder was auch immer. Nein, ich habe mich durchgebissen und war dann letztendlich 16 Jahre bei diesem Verein.
Also ich kann noch dazu sagen, also das hat ihn sicher, glaube ich, geprägt. Ich komme ja aus dem Nachwuchs von Austria Wien und bin als Junger dann in die erste Mannschaft gekommen. So hart der Toni auch als Spieler war, so weich war er auch zu den jungen Spielern, hat sie immer sehr gut aufgenommen, hat sich sehr gut um sie gekümmert. Also da habe ich nur positive Erinnerungen an ihn.
Du bist einer der wenigen Fußballer, die auch sportbegeistert für andere Sportarten sind. Du bist sehr vielseitig, ich weiß das, er ist ein großartiger Skifahrer, unter anderem. Was machst du jetzt eigentlich? Hast du diese Vielseitigkeit deiner Sportlichkeit irgendwie nutzen können beruflich?
Am Ende meiner Karriere ist der damalige Landeshauptmann Herbert Brühl an mich hereingetreten und hat gesagt: "Pass auf, wenn du aufhörst mit der Spitzschießerei, kommst zu mir, die Landesregierung." Ich habe dann den Weg zu ihm gesucht und der hat Wort gehalten, was auch nicht selbstverständlich ist. Und daher bin ich ihm sehr dankbar. Ich arbeite beim Sportland Niederösterreich und wir haben hier wirklich jede Menge zu tun, weil natürlich jetzt aufgrund der Corona-Krise auch die Sportarten es spüren, auch im Nachwuchsbereich. Und hier wollen wir natürlich auch unterstützen.
Toni, ich kenne dich schon lange. Ich weiß, du bist ein geradliniger, ein ehrlicher Typ, so wie du ihn auch beschrieben hast. Ich hoffe, du weißt aber, wer dir gegenüber sitzt. Eine Frau, die von sich behauptet, ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist. Patrizia, du hast den Toni jetzt beobachten können, sogar mit mehr als einem Blick. Was kannst du über ihn sagen nach so ein paar Minuten? Und sag uns nur die positiven Dinge.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Also
der Buchtitel "Ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist" stimmt so nicht. "Ein Blick genügt und ich weiß, was du fühlst". Um den Menschen zu erfassen, musst du Puzzlesteinchen für Puzzlesteinchen tatsächlich zusammenbauen. Was ich aber bei ihm sehe, ist, also die Geradlinigkeit kann ich bestätigen. Er denkt das, was er sagt. Er ist ein starker Logiker, aber gleichzeitig hat er einen starken empathischen Anteil. Das Dritte, was ihm folgt, ist der Macher. Also bei ihm kommt zusammen Logiker, Macher, Empathiker. Und das ist eine fantastische Mischung für den Sport an sich, aber auch für den Unterrichtsbereich. Also jemand anderen zu coachen, zu trainieren, weil auch die Empathie vorhanden ist. Ja, was ich bei ihm besonders mag schon, ist, wenn er seinen Mundwinkel hochzieht. Das ist die sogenannte Action Unit 14. Das ist im Normalfall ein Hinweis auf Verachtung. Und die hat er gezogen, wie er über das, was war das, 9:0 Spiel, ja. Da ging der Mundwinkel hoch. Also da war noch ein bisschen Verachtung, so quasi Mist, was da damals gelaufen ist, in seinem Gesicht. Und in sein Gesicht spricht tatsächlich Bände. Er verbirgt nichts. Er hat ein öffentliches Gesicht. Also das, was er sagt, das meint er auch so. Ja, da ist nichts verborgen.
Das ist eine schöne Analyse, oder?
Mhm. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Analyse. Ich habe schon Schlimmeres befürchtet.
Ich kann auch lieb.
Wir sind ja alle lieb. Toni Pfeffer ist definitiv vielseitig. Das kann man auf jeden Fall behaupten, hast du ja auch gleich gesehen. Aber die Patrizia, die ist erst richtig vielseitig. Du bist Profilerin, du arbeitest im Bereich Sicherheit für Polizeieinheiten, beim Militär für Detektivagenturen oder Terrorprävention. Ja. Du gibst Managern, Unternehmen und Führungskräften Tipps bei schwierigen Verhandlungen. Du bist nicht nur selbst Profilerin, man kann das auch bei dir lernen. Du bildest zu diesem Beruf aus, du hältst Vorträge, Seminare und bist Autorin mehrere Bücher und eines heißt eben Ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist. So viel auf einmal, wie kommt man denn bitte zu so einem Berufsbild? War das von Anfang an so geplant?
Nein, nicht ganz so. Ich wollte als Kind irgendwas mit Toten machen oder mit Polizei. Ja. Meine Mutter war damit nicht einverstanden. Sie hätte mich gerne im rosa Rüschenkleid gesehen, hat nicht funktioniert. Und ich bin die ersten 7 Jahre meines Lebens als Einzelkind aufgewachsen und war demzufolge ständig mit Erwachsenen zusammen, weil die Freunde meiner Eltern keine Kinder hatten. Und aus dieser Position heraus habe ich als Kind immer genau beobachtet, während die dachten, ich spiele, was machen die Erwachsenen so? Und habe gemerkt, wenn ich die beobachte, dann kann ich sie einschätzen und dann kann ich auch, oder ich erfahre, wie ich mich verhalten muss, dass ich zum Beispiel etwas bekomme oder dass ich etwas deeskalieren kann. Und das hat mir damals schon geholfen und ich habe mich mit Menschen und mit Wölfen beschäftigt, weil ich einen Halbwolf als Kind hatte. Und als Erwachsene habe ich dann auch natürlich Menschen und Wölfe analysiert und habe Menschen mit Wölfen in Kontakt gebracht, bin auch mit ihnen ins Wolfsgehege gegangen. Aber der Beruf war anders. Meine Mama ist zu mir gekommen und hat gesagt, was willst du werden? Gesagt, Kriminalhauptkommissarin oder irgendwas mit Toten im Polizeikontext. Sie sagte, du kannst Friseurin werden oder Sekretärin. Wenn du dir meine Haare anschaust, Friseurin war es nicht. Ja. Ich bin Sekretärin geworden, habe mich von der Sekretärin zur Assistentin, von der Assistentin zur Führungskraft hochgearbeitet und habe irgendwann gemerkt, höher rauf kann ich eh nicht mehr. Ich mache mich mit all dem Wissen, das ich über die Menschen habe, selbstständig. Und habe dann begonnen, bekannte Menschen eben unter anderem Sportler, Skifahrer zu analysieren, auch bei ihren TV-Auftritten und bin so in dieses Thema Analyse gekommen. Habe meine erste Firma gegründet, sie hieß Rhetorik in Action. Da ging es um das Lesen von Sprache, Körpersprache. Und es war ein langer Entwicklungsweg. Durch Zufall durfte ich mal einen Kriminalbeamten in Rom helfen bei einem Cold Case-Fall, weil ich da schon Körpersprache-Spezialistin war und der hat gesehen, ich konnte ihm helfen, in diesem Fall ein Stück weiterzukommen und hat mich weiterempfohlen. Also so bin ich in diese Geschichte irgendwie hineingerutscht, habe aber dann Ausbildungen gemacht, zum Beispiel von Professor Paul Ekman, Facial Action Coding System, wie du verborgene Mimiken bei Menschen lesen kannst, habe, glaube ich, fast alles, was es an verhaltensanalytischen Ausbildungen gibt, gemacht, habe 2017 dann noch ein Kriminologiestudium abgeschlossen und bin gerade dabei, meine Magisterarbeit zu schreiben, habe jetzt noch ein Studium gemacht, man hatte mit 57 sonst nichts zu tun, ja. Wirtschaftskriminalistik und Wirtschaftskriminologie und führe seit 1999 mein Unternehmen. Und es geht ganz einfach darum, Menschen zu analysieren, eine Diagnose zu erstellen, wie werden sie sich in unterschiedlichsten Kontexten verhalten. Das ist im Bereich der Polizei sehr wichtig, wenn es darum geht, einen geflohenen Täter zum Beispiel einzuschätzen, was wird der tun. Aber auch im Bereich der Wirtschaft, gerade im Bereich der Wirtschaft, die richtigen Talente auch zu rekrutieren. Aber auch zu schauen, es tut sich ja im Bereich Politik und Wirtschaft genug auch zum Thema Korruption.
Ja, da kann man auch ganz viel lesen, also, was nicht
gesagt
wird.
Ja, da bin ich
wird.
Ganz stark im Einsatz, jetzt gerade auch bei Analyse von bestimmten SMS-Nachrichten. Ja, also auch das ist, Entschuldigung, Teil also, des Jobs.
Du siehst, wenn jemand lügt. Du kannst aber auch beibringen, jemand, wie er das gut macht, also wie er gut lügt. Gibt es Unterschiede im Lügen zwischen Männern und Frauen?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, es gibt keine definitiven Lügenanzeichen. Ja? Jeder Mensch lügt auf seine individuelle Art und Weise. Wenn du beim Lügen einen Fehler machst, dann ist es meistens ein emotionaler Fehler oder es ist ein Stressfehler. Ja? Aber im Grunde genommen kannst du Stress nur aufgrund der Situation haben. Du sitzt mir in einer Einvernahme gegenüber, du willst nicht lügen, aber du zeigst trotzdem Stress, weil dich die Situation stresst. Du kennst sie nicht. Ja. Das Wichtigste ist, wenn ich schauen würde, wie lügt er, ja, wie lügt der Mohammed, würde ich jetzt mal schauen, wie ist seine Basicline. Wie schaut er aus, wenn er die Wahrheit spricht? Wie klingt seine Stimme, wenn er die Wahrheit spricht? Welche Sprachmuster verwendet er? Wie atmet er? Was macht der ganze Körper in diesem Kontext? Und auf was ich dann schaue, ist, wo weicht etwas ab? Ich habe natürlich über die Jahre sowas wie einen Killerinstinkt entwickelt. Ich brauche nicht mehr schauen, ich spüre das einfach. Aber es gibt Menschen, wie zum Beispiel Menschen, die psychopathische oder hochgradige narzisstische Züge haben, deren Empathiebereich ist reduziert. Die haben gespielte Empathie. Der schaut dich an und sagt, hey, du bist so super, ja, und du glaubst es ihm, weil der Empathiebereich so weit bei dem runtergefahren ist, dass er keine Emotion und keinen Stress zeigen kann. Also es gibt Menschen, da siehst du Emotion und da siehst du Stress und da kannst du auch relativ leicht einschätzen, ist er jetzt in der Wahrheit oder in der kreativen Wahrheitsauslegung. Wenn du es aber mit jemandem zu tun hast, der eben hochgradig manipulativ ohnehin schon ist, dann kann es tendenziell sein, wir haben es mit einem hochgradigen Narzissten zu tun, hochgradigen Soziopathen oder jemand mit psychopathischen Zügen, dann lügt er dir was vor, ohne dass du was siehst. Da brauchst du schon so ein richtig gutes Feeling, um zu sehen, meint er das jetzt so oder nicht? Und der Normalo merkt das nicht. Bitte?
Und Erfahrung. Natürlich.
Und Erfahrung, ja. Also wenn du mit psychopathischen Menschen noch nie was zu tun hattest, dann merkst du das auch nicht. Du fällst hinein, passiert ja ständig. Passiert viele ständig. Heiratsschwindler und so weiter, ja, Politiker.
Bei uns kann man wirklich viel lernen, oder? Ja. Bitte bleiben Sie dran, gleich geht's weiter mit der Nachspielzeit mit dem Euro-Stammtisch des Kurier.
Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily.
Willkommen zurück bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Es ist gerade wahnsinnig interessant mit Ex-Nationalteamspieler Toni Pfeffer, Patricia Stanek, Profiler und unserem Experten Mohamed Agagünüz. Patricia, wenn man dich schon hier hat, dann muss man dich natürlich ein bisschen was analysieren lassen. Wir haben hier Bilder von unserer Nationalmannschaft, wie sie auf den Platz gehen. Was siehst du darin? Siehst du da Zuversicht oder...
Naja, das Respekt. Ist schwer zu sagen. Es ist eher Respekt und wenn ich bei einigen hinschaue, da würde noch mehr Spannung gehen. Tatsächlich haben sie letztendlich gewonnen. Sie gehen sehr aufrecht. Er hinten schaut nach oben, hält das Kinn nach oben. Also grundsätzlich
ja, er fängt doch nicht an. Schau, wie sieht das gleich aus? Ja. Michael Gregoritsch, der schaut nach und denkt, warum bin ich
hier nicht? Hoffentlich bin ich enttäuscht.
Ja. Also grundsätzlich auf einem sehr guten Weg, auch wie sie gehen. Letztendlich haben sie gewonnen. Und man sieht ja an den Körperhaltungen von den Menschen, welche Einstellungen sie haben. Das ist eine Einstellung, die ist durchaus positiv, aber es wäre in diesem Momentaufnahme, noch ein Stückchen mehr gegangen.
Da sehen wir uns dann auch für das nächste Spiel. Das erste Tor, Stefan Leiner.
Ja, da ist Power drin, da ist Kraft drin, da ist Freude drin, da ist Entlastung drin. Ja, also das macht einfach Spaß, es anzuschauen, da ist Dynamik drin, so gehört's.
War für uns eine große Erleichterung. Teamchef Franco Foda.
Ja, er zieht so ein bisschen seine Unterlippe ein. Also ich sehe jetzt gerade nur das Foto. Er ist in einer Beobachtungsposition. Man hört immer wieder, das bedeutet, dass jemand abblockt. Das ist meistens ein Schwachsinn. So steht man, wenn man beobachtet. Er schaut sehr genau zu. Aber er wirkt auch jetzt gar nicht irgendwie negativ, sondern eher sehr zuversichtlich, aber doch aufpassend, fokussierend und aufmerksam.
Fokussiert ist immer gut. Dann haben wir Michael Gregoritsch, unser erlösendes 2:1.
So schaut's auch aus, ja. Da gehen die Arme auf, da geht der Körper auf, da geht die Spannung raus. Vermutlich brüllt er und schreit's gerade raus, ja. Also der ist im Glück, da spielen die Glückshormone gerade verrückt, ein schönes Bild.
Was hat er dann gesagt? Ich bin da, oder? Ja. Habt ihr das gehört? Da ist er auch noch mit seinen Kollegen.
Ja, Chaka, euch haben wir alles gezeigt, ja. Nicht mit uns, not with me. Wir sind die Heroes, ja. Ein tolles Teambild.
Sehr gut, ein gutes Team ist wichtig auch für uns. Michael Gregoritsch hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Für den war das wahrscheinlich eine besondere Erleichterung, oder?
Aber das ist ja das Bemerkenswerte an dieser Geschichte, weil viele haben gesagt, der darf normal nicht mitfahren. Er hat wenig gespielt, der Gribic hat besser performt, warum ist der nicht dabei und so weiter. So, Teamchef hat gesagt, wenn er zur Nationalmannschaft gekommen ist, dann hat er seine Leistung geboten. Und das hat er ihm zurückgegeben, indem er ihm gesagt hat, okay, den nehmen wir mit, weil der kann uns Tore machen und er hat recht behalten.
Das dritte Tor, Marko Arnautović, und dann?
Ja, und da ist wohl jemand...
Eine Zahnuntersuchung.
Nein, nicht wirklich. Da ist jemand auf 180 und Alaba versucht scheinbar zu beruhigen. Ob das gelingt, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich ja nur diese Momentaufnahme sehe und das Spiel nicht gesehen habe. Sowas ist sehr gefährlich, weil das kann gelingen. Es kann aber auch ins Gegenteil kippen, dass er dann beginnt, den anderen noch wegzuschubsen. Ja?
Also, dass sich die Aggression dann auch noch...
Ja, dass sich die Aggression...
Hat er auch gemacht.
Hat er gemacht. Hat er auch gemacht.
Also, ja. Wenn Alaba zuerst wird gestoßen, dann ist, glaube ich, noch einer dazugekommen.
Ich glaube, dass sogar einer immer
eine
Das ist schon sehr persönlich, jemanden ins Gesicht zu greifen. Ja. Ja. Wenn du jemanden beruhigst und hier angreifst, das ist was anderes, aber ihn hier beim Kiefer zu nehmen, das ist schon eine Grenzüberschreitung und da kannst du gerne einhandeln. Ja.
Das heißt schon, halt die Klappe, so richtig.
Naja, es ist ein Übergriff. Mhm. Es ist schon etwas sehr Dominantes, jemand anderen ins Kiefer zu greifen.
Aber er hat ihn da beruhigen müssen, oder? Da gab es wahrscheinlich mit dem Gegner ein paar Diskrepanzen vorher.
Es hat schon davor einige Diskussionen gegeben, hat man ihm das ein oder andere Mal auch nicht im Bild gehabt, wo man dann nachher gesehen hat, er hatte eine Diskussion mit den Spielern von Nordmazedonien. Auch der eine oder andere Zweikampf war dabei, der relativ hart geführt worden ist und da wollte er dann alles rausbrüllen.
Das sind so die Psychotricks, die natürlich untereinander dann... Und wenn einer Heferl ist und der Arnautović neigt dazu, ein bisschen Heferl zu sein in gewissen Situationen, dann weiß man das als Gegner und dann schürt man noch ein bisschen.
Da spricht der Verteidiger.
Da haut man noch den Pfeffer rein. Ne?
So ist es.
Genau.
Schön Schuhe.
Da haben wir noch einen Spieler zum Analysieren.
Man kann nur sagen, äußerst attraktiv, äußerst dynamisch, äußerst erfolgreich.
Auch sehr lange
her. Das kann doch nur der Toni Pfeffer sein. Ja.
Das ist aber nicht aus dem 9-0-Spiel, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Und einen Spieler haben wir noch hier. Auch ein alter Bekannter.
Also dieser Mann kann auch Emotion grundsätzlich, ja, so analysierend er hier sitzt. Aber das ist einer, der durchaus Emotionen hat und Emotionen kann aber auch ein sehr empathischer Mensch sein. Habe ich heute hier auch schon festgestellt.
Schau, kaum verändert, oder?
Kaum verändert, selbe Gesicht.
Und die Haare fehlen.
Aber ein dezenter Jubel von dir, muss ich sagen.
Ja. Aber bei Männern sagt man ja, es ist wie beim Wein, ne? Wird immer besser.
Bei Frauen auch.
Ja.
Also zumindest bei uns, oder?
Ich hätte aber noch keine negativen Dinge gehört. Also
die gibt es dann, wenn die Kamera
aus ist. Bei der
Es ist wahnsinnig interessant. Sie erfahren hier Interessantes und Sie können auch gewinnen. Dann nämlich, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages beantworten. Wir haben für Sie ein Kurier-Fan-Package. Da ist so ein Fan-Trikot drinnen, Bier, eine Kurier-Trinkflasche, jede Menge kleiner Überraschungen. Was Sie dazu tun müssen, ist ein Mail an uns zu schreiben mit der richtigen Antwort. Heute wollen wir von Ihnen wissen, in wie vielen Städten findet die Fußball-Europameisterschaft 2021 statt? Sind das A 5, B 8, C 10 oder D 11 verschiedene Austragungsorte? Die richtige Antwort mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at und im Betreff geben Sie ein Quizfrage 4. Der Gewinner wird dann morgen in der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kuriers verlautbart und natürlich auch per Mail verständigt. Aber wir gehen natürlich davon aus, Sie schauen uns wieder zu. Ja, wir feiern hier immer noch den Sieg der Österreicher gegen Nordmazedonien mit Ex-Nationalteamspieler Toni Pfeffer und Profiler Patricia Staniek und unserem Experten Muhammed Akagündiz. Ja, gestern haben ja auch unsere beiden Gruppengegner gespielt. Niederlande gegen die Ukraine. Und bitte, was war das denn für ein Spiel? Pause noch 0-0. Der Trainer Frank de Boer war ja in der Kritik, haben wir gestern besprochen. Die war aber vergessen, denn Holland ist dann 2-0 in Führung gegangen. Aber Jarmolenko schießt die Ukraine zurück ins Spiel mit dem 1-2 und dann gleich drauf der Ausgleich Jarenczuk mit dem 2-2. Da haben wir uns schon gefreut, oder? Ein 2-2 wäre für uns natürlich super gewesen, aber 5 Minuten vor Ende des Spiels war es entschieden. Ein 3-2 für die Holländer. Wie habt ihr das Spiel erlebt?
Eben, du hast es eh gesagt, Niederlande hat in diesem Spiel extrem gut performt. Sie haben etliche Torchancen herausgespielt, sie haben den Gegner so unter Druck gesetzt und das 0-0 in der Halbzeit war sehr schmeichelhaft. Und nur hat man halt gesehen, was sich auch in der Vorbereitung abgezeichnet hat, sind halt sehr inkonstant. Sie gehen 2-0 in Führung, denken sie, okay, das ist eigentlich schon gegessen, die Sache, und kriegen dann aus nichts, also Ukraine hat ja eigentlich keine Torchance gehabt, kriegen dann zwei Tore aus einem Weitschuss und aus einer Standard und es steht 2-2 und gewinnen vielleicht das Spiel nicht. Sie haben dann glücklicherweise noch das 3-2 gemacht, aber man sieht, auch gegen die Niederlande ist was möglich und da können wir uns auch ein Beispiel nehmen als Österreich.
Toni, wie hast du es so gesehen? Hast du es so jetzt einfach so angeschaut oder hast du schon auch geschaut, was bedeutet das für Österreich?
Zunächst habe ich einmal von Anfang an mir gedacht, naja, das wird jetzt wieder, die werden halt gemütlich einmal schauen, wie der andere zu Werke geht. Nein, offenes Visier, rauf, runter, unglaubliche erste halbe Stunde mit vielen Torgelegenheiten und mit der Erkenntnis, da müssen wir uns wesentlich steigern, wenn wir gegen einen von diesen beiden spielen. Das hat sich dann ein bisschen relativiert. Aber bei den Niederlanden hat man natürlich gesehen, wenn man einen Virgil van Dijk vorgeben muss, trotzdem, wenn auch Weitschuss und so weiter, er ist der Stabilisator hinten drinnen und einen Mann von solchem Kaliber vorgeben zu müssen, ist natürlich bei so einer Großveranstaltung schlecht.
Also du siehst Verwundbarkeit in der Holländer?
Schon, aber natürlich diese Geschwindigkeit, die die Holländer an den Tag gelegt haben, am Anfang, die ist schon gewaltig und da muss man die richtigen Gegenmittel finden, um eben da auch was Zählbares zu erreichen.
Können die in jedem Spiel so ein Tempo gehen oder haben sich die hoffentlich ausgepowert gestern? Weil Donnerstag?
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist sowieso sensationell, wenn man schaut, wie viele Spiele alle schon gemacht haben mit internationalen Europacup, was auch immer. Die kommen an, so die Spitzenmannschaften, an die 70 Spiele. Und trotzdem, am Ende einer solchen Meisterschaft, sind sie noch immer körperlich so vorhanden, dass das eigentlich sensationell ist, wie die da spielen.
Was glaubst du, was müssen wir tun bis Donnerstag, um die Holländer in den Griff zu bekommen? Die haben noch dazu ein Heimspiel, oder? Die brauchen überhaupt nicht reisen.
Das ist auch angesprochen. Also wir haben als Österreich eigentlich eine sehr, sehr schlechte Auslosung. Also wir spielen zuerst in Bukarest, dann müssen wir nach Holland fliegen und dann müssen wir wieder zurückfliegen. Also wir sind permanent unterwegs, also da kommen die Reisestrapazen noch dazu. Aber nichtsdestotrotz, die Euphorie nach dem ersten Sieg ist sicher unterstützend beim nächsten Spiel und die 3 Punkte geben schon der Mannschaft
Selbstvertrauen
und dass sie gegen die Niederlande auch dementsprechend performen können.
Wir dürfen nur einen Fehler nicht machen, dass sie jetzt schon wieder im Viertelfinale sind, weil wir eine Partie gewonnen haben. Dazu neigt Österreich und da darf sich die Mannschaft nicht anstecken lassen.
Gut, wir haben ja auch schon kritisch drauf geschaut, auf das Spiel gegen Nordmazedonien. Der Sieg war zwar verdient, aber es war nicht alles so gut, wie vielleicht nach dem Spiel auch beschrieben.
Ja, vielleicht gar nicht schlecht, oder? Dass man da auch noch Fehler gemacht hat und dass man da erkennt. Wir werden also viel Adrenalin brauchen gegen die Holländer. Wie macht man das denn, Patricia? Wie kriegt man denn dieses Adrenalin?
Naja, als erstes musst du mal das lieben, was du tust. Und das setze ich voraus, wenn ich Fußball spiele und Fußballprofi bin, dass ich das auch liebe. Mhm. Aber ich glaube, es ist eine Gesamtmischung aus der Einstellung, Haltung und Bereitschaft des Spielers, aber auch aus der Kunst des Coaches oder Trainers oder was so rundherum. Es ist ein Package an allem, das 100% passen muss. Aber das Wichtigste ist, dass auf beiden Seiten Einstellung und innere Haltung passt. Dass der Coach weiß, was er tut und dass er weiß, welches individuelle Programm braucht mein Spieler. Weil du kannst nicht über jeden Spieler das gleiche Programm drüberlegen. Es gibt ein Grundprogramm, aber psychologisch erreichst du jeden Spieler anders.
Ne? Also du musst ihn dort abholen
im Prinzip, wo er steht. Und das ist das, was bei einer Mannschaft oft sehr, sehr schwierig ist, weil du mit der Mannschaft arbeiten musst. Aber du brauchst auch das Wissen, wie funktioniert denn mein Spieler, dass ich ihn genau an dem Punkt, wo er nicht kann, wo er ansteht, wo er schwach wird, wo er Themen hat, dass ich ihn an dem Punkt abhole und nach vorne pushen kann. Das sind die wichtigen Momente.
Kann das Franco Foda?
Ich meine, ich war auch bei 2 Großveranstaltungen dabei. Die Kunst ist es einfach, nicht die ersten 11 bei Laune zu halten, sondern die zweite dahinter. Partie.
Ja, ja.
Und die muss man so weit auch behandeln, dass sie als hochwertiger Teil dieser Mannschaft eben dabei sind. Mhm. Das ist die Kunst und natürlich auch Belastung und Erholung, dass man hier genaue Akzente setzt, um ihn wieder am Punkt eben dort zu sein, wo man hingehört.
Wie individuell kann man denn tatsächlich arbeiten mit den Spielern?
Ich hab das immer ein bisschen von zwei Seiten gesehen. Wenn es geheißen hat, so, und jetzt brauchen wir jetzt unbedingt einen Psychologen, weil die Mannschaft spielt so einen Kass, dass wir da was brauchen. So, da sind alle beieinander gesessen. Ein Drittel der Mannschaft hat gesagt, brauchen wir nicht, das zweite Drittel hat gesagt, nur nicht ganz uninteressant, und die anderen haben gesagt, na, das schauen wir uns jetzt an. Also du musst dann in Einzelgespräche wahrscheinlich gehen, um den nötigen Effekt zu erzielen, aber ich glaube schon, dass sich sehr, sehr viel im Kopf abspielt.
Ja, aber auch da ist ja wieder jeder in einer anderen Situation, weil der eh spielt und eh gut ist, sagt natürlich, was brauche ich dem Psychologen.
Und eines habe ich auch, das werden meine Kollegen damals bestätigen, wenn die Einser-Garnitur gegen die Zweier gespielt hat beim Training, hat die Einser-Garnitur nie gewonnen. Also es waren immer die Zweier, die eben geschaut haben, wir wollen uns hineinspielen in diese Mannschaft. Und das war schon, schön zu sehen.
Ja, ein Ziel der Aufgabe da geht es auch um Stolz und um Ehre. Und,
das ist ja auch oft das, was ein Trainerwechsel bewirkt, weil oft, das ist ja dann nicht so wichtig, ob da ein anderer steht jetzt, aber jeder Spieler kann sich dann wieder von Neuem beweisen und das ist vielleicht oft dieses Quäntchen, was es ausmacht. Ein Spiel gab es noch gestern aus der Gruppe D, England gegen Kroatien, hat 1-0 geendet mit österreichischer Beteiligung. Mateo Kovacic ist ja bei den Kroaten im Einsatz und der ist in Linz geboren und groß geworden, sonst aber die Kroaten eher schauen. Oder?
Ja, es war generell ein Spiel mit sehr wenig Torchancen auf beiden Seiten, mit einem starken Anfang von den Engländern, danach Kontrolle der Kroaten und den wenigen Torchancen von den Engländern im zweiten Abschnitt und dann auch verdient eigentlich der Sieg der Engländer, weil die Kroaten sehr, sehr harmlos waren an dem Tag.
Wir haben gestern darüber gesprochen, die Engländer haben ja eine wirklich gute Mannschaft. Du hast ein paar Spieler aufgezählt, wo du gesagt hast, also die hätten wir eigentlich auch gerne. Hast dabei Jadon Sancho erwähnt, der war dann gestern nicht mal im Kader. Ich meine, was kann man da darüber sagen? Wie viel Qualität muss man im Kader haben, wenn man es sich leisten kann, einen Jadon Sancho, der immerhin bei Borussia Dortmund spielt, aus dem Kader rauszulassen?
Also ich glaube, nicht nur ich war überrascht und verwundert, sondern sehr viele andere auch. Es ist schon ein Luxus, wenn man so einen Spieler draußen lassen kann, wenn man einen Sterling, einen Kane, einen Foden oder einen Rashford hat. Aber nichtsdestotrotz, diese Klasse draußen zu lassen, muss irgendwas vorgefallen sein. Wir haben es leider nicht herausfinden oder erfahren können, weil der Teamchef sich sehr bedeckt gehalten hat. Aber ich gehe davon aus, da muss was passiert sein.
Ist ja auch dann wurscht, ne? Da wird man ja auch nicht dafür kritisiert. Toni, während ich da jetzt unsere Ergebnisse eintrage, sind die Engländer für dich auch Favorit auf den Europameistertitel? Ja,
zu Beginn der Europameisterschaft haben sie für mich zu dem Kreis gehört. Nach der ersten Runde hat sich das ein bisschen relativiert, wenngleich natürlich die ersten Spiele immer ein bisschen schwieriger sind. Aber sie haben sich ein bisschen von mir wegbewegt, um wirklich zum engsten Kreis zu gehören.
Okay. Ein wunderschöner Tabellenstand Österreich auf Platz 1, weil wir haben 3-1 gewonnen und die Niederlande nur 3-2. Deswegen sind wir jetzt mal Gruppenerster in der Gruppe C und wir hoffen natürlich, das bleibt auch nach dem Donnerstag so. Stimmt ihr mir dazu? Oder seid ihr skeptisch, was den Donnerstag betrifft?
Woher hast du diesen Optimismus, diesen Grenzenlosen?
Ja, ich denke mal, das wird schon irgendwie.
Nicht zu sagen, heißt, glaube ich, auch etwas zu sagen.
Nein, ja, es wird stimmt. Natürlich, ist keine Frage, ist eine schwere Partie. Aber natürlich, wenn man diese Partie gestern gesehen hat, haben wir noch dann im übernächsten Spiel natürlich auch noch einen Gegner vor der Brust.
Also du siehst die Chance eher gegen die Ukraine?
Schwer für mich. Ich meine einfach, dass diese zwei Mannschaften von der Qualität, glaube ich, sogar über uns zu stellen sind. Aber natürlich bei so einer Europameisterschaft kommt es auf die Tagesform drauf an. Und da hat in Österreich den Vorteil, weil sie schon gewonnen haben.
Und Fußball ist ein Zufallssport, wie du immer so schön sagst. Heute um 15 Uhr das nächste Spiel dann aus der Gruppe D. Schottland gegen Tschechien in Glasgow. Die Schotten sind zum dritten Mal bei einer Endrunde, haben sich aber so wie in Nordmazedonien auch über die Nations League qualifiziert, haben aber gegen die Niederlande, über die wir gerade gesprochen haben, in einem Vorbereitungsspiel 2-2 gespielt. Was erwarten wir da von den Schotten?
Sie haben auch in der Nations League zweimal gegen die Tschechen gewonnen. Mhm. Also die Vorzeichen sind gut, dass Schottland auch dieses Spiel erfolgreich bestreiten kann. Wir haben ja auch mit Cetice ein Stammgast der EM. Seit der Trennung von der Slowakei waren sie bis jetzt immer dabei. Nur die erfolgreichen Jahre sind, glaube ich, bei den Tschechen mittlerweile vorbei.
Und gibt ihnen keiner mehr einen Rückpass. Sorry, das muss
man sagen. Kann auch nicht jeder seinen Rückpass spielen.
Dann zwei Spiele in der Gruppe um 18 Uhr, Polen gegen die Slowakei und Spanien gegen Schweden. Polen-Slowakei, die Polen kennen wir, die haben wir gehabt in der Quali-Gruppe mit Superstar Robert Lewandowski.
Der braucht was alle erwarten Rekorde wir da? In der deutschen Bundesliga, ist eine Mannschaft, mit der man sicher rechnen muss, auch für die K.O.-Phase. Ich glaube, dass die sicher Achtelfinale, wenn nicht sogar bis ins Viertelfinale vorstoßen können.
Und die Slowakei haben wir gesehen im Vorbereitungsspiel.
Die haben sich auch über die Nations League, über die Nations League qualifiziert. Aber ich sehe da die Polen stärker.
Du auch?
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Du hörst gut zu, weil du musst ich dann gleich tippen.
Ja?
Der Europameister von 2008 und 2012 steigt um 21 Uhr ins Geschehen ein. Und wir haben es schon kurz erwähnt, Sergio Ramos wird nicht dabei sein, auch kein anderer Kollege von David Alaba bei Real Madrid. Warum denn das?
Ja, böse Zungen behaupten, dass der Teamchef keine Spieler von Real haben will. Aber wenn man genauer hinschaut, wer kommt denn wirklich in Frage? Wir haben einen Ramos, der schon im Alter, im späten Alter ist, der eigentlich das ganze Jahr öfters verletzt war. Und deswegen hätte vielleicht eine Rolle spielen können als Führungsspieler. Aber da muss man, glaube ich, die Entscheidung des Teamchefs auch akzeptieren.
Aber trotzdem Spanien,
ja,
Favorit.
Auch da, das ist die Nation, die den Fußball in den letzten 12, 13, 14 Jahren geprägt hat. Sie haben 7-mal die Champions League gewonnen, 8-mal auf die Europa League auf Clubebene. Sie waren 2-mal Europameister, 1-mal Weltmeister. Sie spielen einen tollen Fußball. Also mit denen ist immer zu rechnen.
Du weißt jetzt viel über die Nationen, über die du jetzt tippen musst, Patricia.
Ja, also die Spanier, die hätten sowieso von mir das ganz große Herzerl gekriegt.
Schau. Für mich jetzt Sergio Ramos bekommen. Aber spielt leider nicht. Was soll man machen? Zeit für euch bitte Tipps abzugeben. Schreibt eure Einschätzungen auf eure Tafeln. Und unser Reporter Alexander Sprecher ist vor Ort und hat die neuesten Infos aus Bukarest. Alex, was gibt's Neues vom Nationalteam? Wo bist du eigentlich und wie ist die Stimmung bei den Fans? Ist wahrscheinlich gut, oder?
Ja, so ist es, Uli. Ich bin hier noch in Bukarest in der Innenstadt. Dort, wo gestern am Abend und in der Nacht die österreichischen Fans das 3-1 über Nordmazedonien gefeiert haben. In die Verlängerung haben sie allerdings nicht dürfen, denn ab Mitternacht tritt hier in Bukarest eine Ausgangssperre in Kraft. Die Lokale schließen, daher haben sich die Feierlichkeiten dann in die Hotelbars verlagert. Die österreichischen Spieler waren nach der Partie zufrieden und glücklich, dass endlich dieser erste Sieg bei einer Euro gelungen ist. Der Auftaktsieg ist also eingefahren und dieser Druck ist einmal weg. Xaver Schlager hat aber auch kritische Worte gefunden. Er hat gemeint, es war nicht unser bestes Spiel und wir müssen uns definitiv steigern, denn mit den Niederlanden und der Ukraine werden ganz andere Kaliber noch auf uns warten und da bedarf es einer Leistungssteigerung. Ähnlich sieht es sein Kollege Konrad Leimer, der gemeint hat, wir brauchen jetzt überhaupt nicht rechnen in Richtung Achtelfinale, es sind einmal 3 Punkte eingefahren, mehr aber auch nicht.
Wir sind uns also einig, die Aufstellung war für uns ein bisschen überraschend, für dich auch, Alex?
Ja, Teamchef Franco Foda hat natürlich mit seiner Aufstellung durchaus überraschen können. Vielleicht nicht unbedingt mit der Startformation, was das Personelle betrifft. Denn diese Startelf hätte man schon durchaus erwarten können. Wenngleich ich hätte eher Arnautovic statt auf Kalajdzic getippt. Aber die Ausrichtung, die taktische, die war dann doch auf den ersten Blick gewagt, aber irgendwo auch stimmig. Denn Franco Foda hat im Prinzip die Spieler dort eingesetzt, wo sie am besten sind und wo sie auch ihre Positionen mehr oder weniger im Club haben. Und er hat aber gesagt, natürlich hat das auch ein Risiko bedeutet und war ein Wagnis. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel hat er gemeint, wäre das nicht gut gegangen, dann würde ich jetzt ganz andere Fragen bekommen. Und da hat er sicherlich nicht unrecht, aber am Ende, es ist gut gegangen und das Risiko hat sich sozusagen ausgezahlt. In diesem Sinne, noch schöne Grüße aus Bukarest, zurück in die Wiener Innenstadt. Bis dann.
Ja, no risk, no fun. Gestern hat Daniel Sembacher aus Graz ein Kurier-Fan-Package gewonnen. Und wenn Sie auch eines gewinnen wollen, beantworten Sie bitte die heutige Quizfrage. In wie vielen Städten findet die Fußball-Europameisterschaft 2021 statt? A in 5, B in 8, C in 10 oder D in 11? Wie habt ihr getippt? Patrizia, du... Nein, komm, du musst anfangen.
Du musst anfangen,
also, Profi. Schottland, Tschechien... 1-1.
Polen, Slowakei 2-0 und Spanien gegen Schweden 3-1.
3-1. Spanien gewinnen. Okay, ja. Was ist bei, du hast bei dir gewinnen auch die Spanier, oder? Gleich 4-0.
4-0 für die Spanier. Ja. Also das steht außer Frage, ja. Polen mit 3-1 und Schottland mit 2-0. Schauen wir mal.
Die Patrizia hat dir gut zugehört, oder? Ja, wir müssen noch euch bitten, unterschreiben bitte auf unserem Trikot. Wir sammeln hier alle Unterschriften unserer Gäste und am Schluss wird das versteigert, vielleicht für einen guten Zweck. Das war unser heutiger Euro-Stammtisch. Ich bedanke mich bei Toni Pfeffer und Patrizia Stanik. Es war wahnsinnig interessant. Morgen zu Gast bei der Nachspielzeit Schauspielerin Elke Winkens und Ex-Nationalteamspieler und seit neuestem Buchautor Michael Hatz. Mohamed Akgönüz analysiert natürlich auch morgen wieder. Um 12 geht's los. Alle Infos über die Euro gibt's auch auf kurier.at/euro. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Danke fürs Zusehen. Bis morgen.